Sie hören Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit Folge 61. Verb. Linguistin der Natur, Autorin des Gestrüpps. Ludie Unzinger und ihr Roman Ein Hund an meiner Tafel. Verb ist ein französisches Wortspiel. V-Apostroph und dann Erb. Also Krautpflanze heißt Erb, setzt man ein V davor, wird daraus das Wort Wort, Verb. Und das drückt ziemlich genau das aus, was Claudie Unzinger in ihren Büchern macht, Pflanzen, Kräuter, Wald, Tiere, Natur in Wörter zu verwandeln. Auf literaturkritisch Neudeutsch heißt es Nature Writing, als ob es das nicht schon immer gegeben hätte. Von Ovids Metamorphosen über Thoreaus Walden und Stifters Hochwald bis Esther Kinskys Am Fluss und unzählige mehr in der gesamten Literaturgeschichte aller Länder. Mehr dazu später. Aber zunächst, wer ist Claudie Unzinger? In Deutschland kannte sie kein Hund und Leserinnen auch nicht. Und es steht zu befürchten, dass darin auch ihr erstes auf Deutsch übersetztes Buch, Ein Hund an meiner Tafel, wenig ändern wird. Was schlimm wäre, denn Claudie Unzinger ist eine ganz wunderbare Autorin. Gar nicht so weit von uns entfernt. Sie wohnt in den Vogesen. Also fragen wir den Literaturwissenschaftler Ulrich Winter, Professor für Romanistik an der Uni Marburg. Wer ist Claudie Unzinger?
Claudie Unzinger ist eine bildende Künstlerin und Schriftstellerin aus Frankreich. Sie lebt in den Vogesen, wie du gerade schon gesagt hast, wurde 1940 in der Nähe von Colmar geboren. Das heißt, ihre ersten Kindheitserfahrungen, auch ihre ersten Naturerfahrungen fanden unter deutscher Besetzung statt, unter dem Bombardement des Zweiten Weltkriegs. Sie kommt aus einem Bildungsmilieu. Die Mutter ist Französischlehrerin gewesen, der Vater Naturkundler. Der Großvater hat sogar ein Wörterbuch herausgegeben.
Ein naturkundliches Wörterbuch herausgebracht.
Genau, und die Familie sprach Deutsch und Französisch, wobei Claudie Unzinger sich auf das Französische eingelassen hat. Der Vater hatte das Deutsche eingebracht und sie sprachen auch Elsässisch in ihrer Kindheit, aber das hat sie dann später abgelegt. Sie sagt von sich selbst, sie war ein wildes Kind, ein Enfant terrible, das schon mit 11 den ersten Roman geschrieben hat, aber zu fantasievoll, zu unernst war in den Augen ihrer Eltern, als dass man sie hätte Lettres, also Literatur studieren lassen. Und so ist sie nach Paris gegangen, als sie dann erwachsen wurde und hat dort in der Schule Claude Bernard den Sekundarschulabschluss als Zeichenlehrerin gemacht und hat dann auch ein bisschen dort in Colmar dann wieder gearbeitet, aber auch nur sehr kurz, denn sie hat dann beschlossen, alles stehen und liegen zu lassen und mit ihrem Kindergartenfreund und späteren Mann Francis und einer Herde Schafen einen unzugänglichen Bauernhof in den Vogesen zu finden, sich dort niederzulassen und dort von den Schafen zu leben. Erst von der Fleischproduktion, dann von der Wolle und später mit Teppichen, die sie gewebt haben. Also ganz ohne Ressourcen, mit den Bordmitteln, die man so hatte, ohne Sozialversicherung, hat also praktisch ein Aussteigerleben mit Francis begonnen. Noch bevor es Mode geworden war.
1966.
Ja, vorher, 65 sogar schon. Genau, und das hat aber auch eine Zeit gedauert, bis sie sich dann niedergelassen hatten. Das kommt schon aus diesem Geist der 60er Jahre, aber es war eben vor 1968.
Also 10 Jahre gut, bevor die Aussteigerwelle in Fahrt kam, dass das Mode wurde in Mitteleuropa, in vielen Ländern. Ja. Es gibt eine winzige Korrektur, ich weiß gar nicht, ob ich recht habe oder du. Ich meine, ich hätte gelesen, sie wäre immerhin von 1964 bis 1972 Gymnasiallehrerin für Kunst in Colmar gewesen. Das heißt, das schließt es ja nicht aus, dass sie von der Schäferei in den Vogesen eben auch noch ein paar Jahre Unterricht gehalten hat, was ja auch durchaus üblich normal gewesen wäre, um erstmal die wirtschaftliche Versorgung zu sichern und dann schaut man, ob es läuft.
Ja.
Interessant finde ich eben auch die Abstufung. Sie haben zuerst sozusagen Schafe wegen der Fleischzucht betrieben. Und dann ist aus dem Gewerbe Kunsthandwerk geworden, indem sie Wolle gefärbt und verkauft haben und angefangen haben, Teppiche zu machen. Genau. Und dann bei ihr, bei Claudie, ist dann aus dem Kunsthandwerk Kunst geworden, denn sie ist eine hoch anerkannte in vielen Eigenausstellungen innerhalb von Frankreich, glaube ich auch in der Schweiz und auch in London mal, mit Einzelausstellungen und an ganz berühmten Orten mit Ausstellungsbeteiligungen in etlichen europäischen Ländern, vor allen Dingen in Frankreich, in dem Feinsten vom Feinen eben.
Ich weiß nicht, was sie mehr ist, ob Künstlerin oder Schriftstellerin, ob sie das überhaupt so unterscheiden würde, also sie unterscheidet das, oder ob sie es in eine Hierarchie stellen würde. Ich glaube, es sind einfach zwei unterschiedliche Sprachen im weiteren Sinne, die sie bedient. Die Sprache der Kunst, die Sprache der Natur, die sie in ihren Kunstwerken zu Gehör bringen möchte. Und auf der anderen Seite, so wie ich sie verstehe, ist die Literatur, das Schreiben in Sprache dann auch eine Form der Natur, eine Stimme zu geben. Also zwei Möglichkeiten, zwei Wege, zwei Logiken, um der Natur eine Stimme zu geben. Und auf ihrer Homepage, an vielen Stellen, wo man auf sie dann im Internet trifft, sehe ich meistens die erst als Nennung die Künstlerin und dann die Schriftstellerin. Genau. Das hast du vielleicht auch so gesehen. Auch ja, also das, denke ich, ist vielleicht dann doch Historisches in ihrer Biografie, weil sie ja zuerst, also nicht ganz, sie hat auch ein Buch geschrieben, aber eigentlich war sie erst Kunsthandwerkerin.
Das erste Buch kam 1973, da steht im Französischen Le Récit, also der Bericht eigentlich. Mhm. Das ist dann eigentlich sowas wie ein Sachbuch oder, ich kenne es nicht, Bambois, la vie verte.
Ja, Bambois, la vie verte. Bambois heißt der Bannwald, so ähnlich wie dann später in dem Roman auch wieder. Das ist der Ort, an den sie gezogen sind, den sie 1965 gefunden haben in den Vogesen, ein unzugängliches, verfallenes Bauernhof, in dem sie sich niedergelassen haben und bis heute im Prinzip leben. Das heißt Bambois hier, La Vie Verte, das grüne Leben ist es. Da sind sie ja noch ganz jung beide, Claudie und Francis. Es ist praktisch ein tagebuchartiger Bericht über ihr Aussteigerleben, würde man heute sagen, wie sie zurechtgekommen sind mit nichts als Luft und Liebe praktisch und ihrer Herde Schafe. Du hast es gerade gesagt, es ist ein Récit. Das ist vieldeutig, dieser Begriff. Aber vielleicht schafft hier mehr Klarheit, dass es in dem Verlag Stock erschienen ist und dort in einer soziologischen Reihe. Das heißt also, es ist nicht als ein Roman aufgefasst worden oder als ein fiktionales Werk, sondern als ein letztlicher Sachbuch. Im Prinzip eine Autoethnographie, wenn man so möchte. Das hat sie geschrieben, genau. Und da beschreibt sie, wie sie sich dort eingerichtet haben. Das schreibt sie auch zusammen mit Francis, der da auch ein paar Anteile drin hat. Ja, das ist 1973 erschienen. Und interessanterweise jetzt gerade 2023, glaube ich, sogar wieder neu ediert worden.
Was ist ihr erstes literarisches Buch überhaupt gewesen? Wann hat sie das geschrieben?
2010, Il Vivait de l'Espoir. Das ist so also richtig.
Hat sie erst 50 Jahre später mit literarischem Schreiben im Ernst angefangen. Ja, aber dann geht's bam, 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 bam. Genau. Alle zwei Jahre ein neues Buch, ein neuer Roman.
Ja. Sie hat dazwischen Sachen veröffentlicht, genau. Aber diese Romanproduktion, wo sie dann auch ihr Repertoire an Orten, Personen, Figuren, Themen immer wieder neu variiert, das beginnt ungefähr 2010.
Gibt's eine Erklärung? Hast du irgendwo eine Erklärung gefunden? Aus dieser Perspektive ist auch vollkommen logisch, wenn sie in den französischen Texten, in ihrer Biografie sich zuerst Künstlerin, als bildende Künstlerin genannt werden, erst dann als Autorin. Biografisch ist
biografisch.
Es auf jeden Fall so.
Ich würde es so verstehen, aber das müsste man sie vielleicht selber fragen. Das kann ich nicht genau sagen.
Was erzählt sie? Was tut sie in den Büchern? Ich glaube, es sind 6 oder 7,
die
seit 2010 erschienen
sind. Sie sagt mal an irgendeiner Stelle, diese Bücher sind wie Variationen eines Themas. Sie sind sozusagen ein immer wiederkehrender Traum, den sie träumt, mit immer dem gleichen Personal, so mehr oder weniger, die für sie so eine Art archetypische Bedeutung haben. Es gibt ganz oft diese zwei Personen, die sind mal älter, mal jünger, also dieses Paar. Das ist immer dieses Haus im Wald, das ist der Genius Loki dieses Ortes, an dem sie sind. Und darum konstruiert sie mal stärker, mal weniger stark auch Geschichten, Stories. Es sind nicht immer Romane, manchmal nennt sie das auch Essay dann wieder, es ist nicht immer gleich. Zum Beispiel bis 2019, also dem, ich glaube, vorletzten vor Ein Hund an meiner Tafel, Les Grands Cerfs heißt der, also die großen Hirsche, der auch mit einem Preis ausgezeichnet worden ist, Le Prix des Sambres. Und da ist das Paar im Bauernhof wieder auf einer Hochweide, wie wir es aus dem Roman Ein Hund an meiner Tafel kennen, aber jetzt umgeben von einem Rudel Hirsche, mit dem sie kommunizieren. Es ist nicht der Hund, sondern es sind die Hirsche und sie verwandelt sich praktisch in so einen Hirsch und dann gibt es die Problematik mit den Jägern, die natürlich den Bestand auch sichern müssen. Oder es gibt das ganz neue Buch von ihr, Il Neige sur le Pianiste, das noch gar nicht auf Deutsch erschienen ist, von 2024. Da sind die Protagonisten ein Pianist, der Schnee, ein Fuchs und eine ältere Schriftstellerin. So sind diese Texte.
Ja. Ein Engel an meiner Tafel hätte ich fast gesagt, jetzt heißt das Buch. Nein, aber das ist ein ganz wichtiges Buch, über das wir reden müssen und dem Ein Hund an meiner Tafel, also das Buch von Claudie Unzinger, auch den Titel wohl verdankt. Ein Engel an meiner Tafel ist der, in der Zwischenzeit kann man das glaube ich sagen, weltberühmte Roman von Janet Frame, der Autorin, die ein schlimmes Leben hatte, die 6 oder 7 Jahre lang mit einer idiotischen, falschen Diagnose, Schizophrenie, in Irrenanstalten gefoltert worden ist, muss man sagen, eben auch mit Elektroschocks. Und aus dem dann der wunderbare Film, gleichnamige Film, auch Ein Engel an meiner Tafel von Jane Campion entstanden ist. Also, lass uns mal über das Setting reden, wie es auch in der Literaturkritik neudeutsch heißt. Was ist das Setting von diesem ersten und einzigen Roman, der bisher eben von der Claudie Unzinger auf Deutsch erschienen ist, bei Rowohlt übrigens? Mhm.
Ja, das Setting ist ein, man kann schon gar nicht mehr sagen alterndes, sondern gealtertes Paar.
Sind beide 80?
Ja, so 80 plus irgendwo. Sophie und Krieg nennt sie die beiden oder nennen sie sich, die aber gleichzeitig nie in die Welt der Erwachsenen eingetreten sind, seltsame Alte, von denen jeder ein Kind in sich birgt, so sagt sie das, Mummelkreise heißt es manchmal, die leben dann zurückgezogen in einem Bauernhof in den Vogesen, im Bois Banni, also auch im Bannwald, eine Variante zu dem Bambois, dem ersten Band, also diese Insel in den Bergen, wie sie es manchmal nennt, ein Ausschnitt des Holozäns, den der Kapitalismus vergessen hatte, so schreibt sie es mal irgendwann. Ja, und sie streift also tagsüber durch die Natur, er hingegen barrikadiert sich hinter Büchern und schläft tags. Und weil er nicht mehr an die Welt glaubt, liest er die Nacht durch und überlebt nur dank der Literatur, wie es an einer Stelle auch heißt. Ja, und dann ist sie natürlich eine Schriftstellerin, das ist autobiografisch. Und kurz bevor sie nach Lyon zu einer Lesereise soll, da läuft, sitzt sie auf der Schwelle der Tür, das ist auch sehr symbolisch, sie ist zwischen der Zivilisation und der Natur auf der Schwelle und da läuft ihr ein Hund zu, anscheinend geschändet von einem Zoophilen. Der verschwindet aber sofort wieder, dieser Hund, taucht dann wieder auf. Ja, und dann verbringen sie mindestens ein Jahr zu dritt, fast wie eine Familie, die drei, die beiden Alten, nähern sich dann wieder etwas an, die schon sehr lange zusammenleben. Sie streift mit dem Hund, den sie Yes, also Ja, nennt, durch die Wiesen und Wälder, bis der Hund so plötzlich, wie er kam, wieder verschwindet. Ja, und währenddessen beginnt sie, ein Buch zu schreiben. Und so wie ich das verstehe, ist es das Buch, das wir gerade gelesen haben.
Vielleicht lesen wir dann mal den Anfang, die erste Seite und dann geht's weiter auf der dritten. Du oder ich, beide ist schlecht. Also, die erste Seite. Am Vorabend meiner Reise, die Nacht war noch nicht hereingebrochen, saß ich auf der Schwelle meines Hauses. Gegenüber die Berge, die sich allmählich violett verfärbten und wartete. Nichts als die Nacht erwartete ich. Und dachte dabei, dass die Stängel des abgeblühten Fingerhuts an die mit heiligen Federn geschmückten Indigenen Amerikas erinnerten. Die Wedel des Adlerfarns vergilbt waren und die tausenden hier liegen gebliebenen Steinblöcke, Knochen, Schädel, Zähne kurz, die Moräne, diese glaziale Schuttmasse auf dem Hang über dem Haus von Chaos sprach, Zusammenbruch vom Ende einer Welt. Und dass der Geruch von Regen in der Luft lag. Morgen werde ich also meine Buffalos und den Parker anziehen. War das der Anbruch der Nacht? Die Farbe der Moräne änderte sich, ihre buckligen Erhebungen von Glimmersplittern durchzogen, taumelten. Bruchstücke von Sekunden lang auf mich zu, als ich aus dem Schatten der Moräne ein anderer Schatten löste. Ich spring jetzt eine Seite. »Hier ist ein Hund«, rief ich hoch zu Krieg, der in seinem Zimmer im Obergeschoss war, neben meinem. Jeder sein Bett, seine Bibliothek, seine Träume. Jeder sein eigenes Ökosystem. In meinem standen die Fenster zur Wiese geöffnet. In seinem waren die Vorhänge Tag und Nacht zugezogen, trennten dieses Schutzgebiet, diesen Verschlag, Schlupfwinkel, den zimmergroßen Schädel. Man könnte aber auch sagen, das Büchersilo, das ein Zimmer war, von der Außenwelt. Als der, der seit fast 60 Jahren mein Gefährte war, mein alter Schurke, mein Knauser, weshalb ich ihn auch so nannte. Krieg wie Grigou. Er nannte mich an guten Tagen Fifi, an sehr guten Hinde oder Winde, an schlechten Sophie. Also als Krieg aus seinem Zimmer herunterkam, 5 Tage Bart, graue Haare, rotes Bandana um den Hals, ohne Alter und ohne Eile, wie jemand, dem keiner etwas vormacht, der abgeschlossen hat mit der Welt, die ihn nicht mehr überraschte, nicht mehr aufbrachte, deren Niederlage er gleichzeitig mit der seines Körpers akzeptiert hatte. Diese Welt, der er jetzt die Bücher vorzog. Also, als er sich näherte, umhüllt vom Geruch nach Tabak, Fiktion und Nacht, die er liebte, wie üblich über die Störung krummelnd, suchte der Hund an meinen Füßen Schutz, rollte sich auf den Rücken und zeigte mir seinen Bauch, der voller Zitzen war. So kommt also die Hündin. Und so haben wir auch gleich einen Eindruck sozusagen zwischen den beiden. Sie, die Naturburschin, und er, der ja in sich eingesponnene Literaturmensch, der nur noch mit der Literatur und für die Literatur eigentlich lebt. Ich, ist mir höchst sympathisch und höchst verständlich, dass man es immer mehr in dieser Welt nicht mehr aushalten kann und nur aushalten kann mit der Welt der Literatur im Bücherregal und im Kopf. Das Buch ist auch eine Riesenhommage an die Literatur, an das Vergnügen des Überlebens mit Literatur, mit Lesen.
Ja, man überlebt durch und mit der Literatur dieses Chaos, von dem sie schreibt. Das ist das, was Krieg tut, und sie überlebt es in der Natur. Das tun sie beide, und ich würde auch sagen, das ist autobiografisch natürlich, aber es sind vielleicht auch 2 Facetten von ihr, die sie hier projiziert. Einmal ihre Seite des Überlebens in der Literatur. Es gibt so eine Erinnerung von ihr, wo sie sich immer wieder zurücksehend in die Bibliothek ihrer Mutter. Und das ist für mich Krieg. Das ist sozusagen die Schutzmacht, die sie hat, diese praktische Wende aus Literatur, und auf der anderen Seite dieser Weg in die Natur, um sie dann auch mit dem Menschlichen zu verbinden.
Wobei eben die Literatur ja dann keine Wand ist, keine Bücherwand, sondern eine, ja, wie das Loch, in das man in eine ganz andere, in viele andere Welten, unendliche Welten nahezu steigen kann.
Ja, genau, so eine Membran.
Wie sie eben auch in die unendliche Welt der Natur, der realen Literatur. Das eine ist virtuell und das andere ist real.
Ja.
Da haben wir gleich schon am Anfang den Klang der Themen und des Tons, also wahnsinnige tolle Naturbeschreibung. Dann die beiden alten Gefährten, das Altwerden, das Altsein und der Hund und die Desillusionierung eben auch am Ende dieses Lebens. Aber auch eine Macke des Romans, du hast es vorher angesprochen, sie insinuiert, hätte ich jetzt gesagt, als sei der Hund, die Hündin, das ist eine kleine Hündin, von einem Mann vergewaltigt worden. Ich finde, da überzieht sie. Denn es gibt selbst in dem fiktionalen Teil des Buches, in der Welt des Buches, keinerlei Anzeichen dafür, dass das real sein könnte. Das ist also, wenn wir in der realistischen Vermutung bleiben wollen, sehr viel wahrscheinlicher, dass die in eine rüden Meute geraten ist, läufig war und dabei auch von Rüden schwer in Mitleidenschaft gezogen war. Mhm. Mir ist da dieses auf menschliche Taten insinuierende Tun der Autorin, das ist mir überspitzt, da bin ich nicht mit einverstanden, das finde ich auch nicht gut. Und so gibt es ein, zwei Händevoll vielleicht Stellen in dem Roman, wo sie meines Erachtens überstrapaziert. Ich weiß nicht, ob du der gleichen Meinung bist. Ich finde es auch nicht so dramatisch, dass sie die Qualität ihres Schreibens und dieses Buches herunterzieht. Aber da würde ich lieber sagen, och, da ein klein bisschen weniger wäre da ein klein bisschen besser gewesen.
Ja, das habe ich auch beim Browsen im Internet geguckt. Es gibt ja doch im Französischen den einen oder anderen Leserkommentar oder Leserinnenkommentar, habe ich auch gefunden, dass man das nicht so toll gefunden hat, dass das irgendwie rausfällt aus diesem Text. Genau, ja. Und ich tue mich ein bisschen leichter damit. Also mich hat das auch schockiert. Ich tue mich aber ein bisschen leichter, weil ich in diesem Hund doch sehr viel Metaphorisches auch sehen.
Ja, klar.
Also deswegen nehme ich sie hier gar nicht so sehr beim Wort. Es ist die praktisch männlich konnotierte Ausbeutung und Zerstörung der Welt, die hier mit männlicher Gewalt konnotiert worden ist. Das würde ich auch so sehen. Es erinnert mich tatsächlich an diesen Surrealisten. Das haben die Surrealisten ganz gerne gemacht. Ich denke gerade an Luis Buñuel mit seinem andalusischen Hund, Chien Andalou. Das fängt damit an, dass ein Auge mit einem Rasiermesser durchtrennt werden. Das ist der Anfangsschock des Films. Und das hat Buñuel deswegen gemacht, damit wir ab diesem Moment sozusagen den Film im Schockzustand wahrnehmen. Mhm. Und bessere Wahrnehmung noch haben, als wenn wir uns einfach da so hineingleiten lassen. Und ein bisschen ist das so. Wir sind von Anfang an völlig aufgewühlt durch diese Situation und wir schauen jetzt, was passiert, was wird jetzt passieren. Und mit dieser Erwartungs- oder auch einfach Aufmerksamkeitshaltung gehen wir durch den ganzen Roman durch, finde ich eigentlich einen guten Trick, auch wenn mir die visuellen inneren Bilder nicht gefallen, die ich dabei habe.
Okay, ich verstehe das, es ist einsehbar. Man hätte vielleicht, wenn man das wollte, vielleicht was Besseres finden können. Ja, ja. Aber anyway, es ist nicht entscheidend für die Qualität dieser Prosa. Ja, weiter am Setting. Natürlich ist es zu wichtigen Teilen ganz wunderbare Beschreibung der Natur. Noch stärker, finde ich, ist aber die Beschreibung und noch wichtiger ist die Beschreibung der Naturempfindung. Nicht nur die Beschreibung der Natur, sondern wie empfindet diese Protagonistin die Natur? Was macht das Sein in der Natur, das Wahrnehmen von Natur mit einer Person, die sich ganz intensiv darauf einlässt? Ja, und sie wird, das kommt immer mehr in dem Roman, immer wieder mal, eine Menschin im Übergang zwischen Frau und den Dingen der Natur. Das sind Verschmelzungsprozesse zwischen Frau und Natur, die immer wieder auftauchen und wahrgenommen und beschrieben werden. Also Momente der Verwandlung.
Genau, es sind Momente der Verwandlung oder auch der Anverwandlung von Natur, um sie zu beschreiben, um die Natur zu verstehen, um ihre Stimme zu hören, muss ich mich praktisch in Teil der Natur verwandeln. Ich muss mich auswildern in gewisser Weise und dann so zu dem werden, was ich beschreiben möchte. Das ist so ein Prinzip, nach dem sie vorgeht. Wir könnten dazu eine Stelle lesen,
okay, ja,
wo man das sehr schön sieht. Seite 228. Sie geht, läuft durch den Wald und hat sich angewöhnt, in der Nacht auf eine Art Hochsitz zu gehen oder sich in eine Nische zu verstecken und dem Wild aufzulauern, um es zu beobachten. Das tut sie hier. Könnte diese Stelle mal kurz vorlesen.
Ja, ja.
Und das geht dann auch ins Schreiben über. Über das Schreiben können wir später reden, aber das ist schön, wie sie sozusagen vom Mensch zum Teil der Natur wird, die Natur wieder loslässt, um dann das in eine neue Form zu verwandeln, nämlich den Text. Ich gehe lange durch den Wald, hangaufwärts, ohne einem Weg zu folgen, spüre meinen Atem im ganzen Körper. Jetzt steige ich in Richtung Bois Banni hinauf. Ich brauche einen Stock, finde einen. Dieser Wald am Hang besteht aus kerzengeraden Buchen, ausschließlich Buchen. Wird mir hier ein Wunsch entgegengebracht, wörtlich der Ruf der Wildnis? Haben die Buchen mein Nahen analysiert? Haben all diese verwurzelten Körper um mich herum meine Bewegung verfolgt? Ich spüre, wie sie die Gelegenheit nutzen wollen, dass ich vorbeikomme und ihren Willen, sich zu bewegen, auf mich übertragen. Sie bedienen sich meines Körpers, um voranzukommen. Und ich spüre auch, wie ich beim Hinaufklettern über die Grenzen meines Körpers getreten bin und mich mit den Bäumen verknäut habe. Ich werde langsamer, reiße mich mit großer Mühe vom Boden los. Meine Arme sind schaukelnde Äste, meine Beine gewaltige, freigelegte Wurzeln, die ich mitschleppe, fortreiße. Sie kommen mit, während mir eine frische Flut von den Füßen zum Kopf hinaufsteigt. Kommt das von der Empathie mit dem Wald? Ist es Synästhesie, eine von Müdigkeit verursachte Sinnestäuschung? Irgendetwas zirkuliert zwischen uns. Ich fühle mich eingekreist von Empfindungen und schwer, stur. In der Mitte des Hangs kann ich fast nicht mehr. Ich friere am Hals, der Wind weht. Ich versuche, schneller zu gehen, was mir nur über eine Strecke von kaum 10 Metern gelingt. Dann atme ich wieder tief ein, schleppe mein riesiges organisches Gepäck weiter, bis ich zum Weg finde und auf diesem zurück nach Bois Banni. Endlich komme ich, im doppelten Sinne, zu Hause an. Ich lasse mich auf einen Stuhl fallen und spüre, wie sich der Wald aus mir zurückzieht, aus der Küche abfließt, wie das Meer bei Ebbe. Ich klammere mich an meinen Stuhl fest, damit ich nicht mitgespült werde. Ich spüre ganz deutlich, wie die Leitgefäße des Stammes, die Wachstumspunkte der künftigen Knospen, das Wurzelgeflecht mich verlassen, allein am Ufer zurücklassen, in einem der seltsamsten Erlebnisse, die ich je hatte. Etwas später komme ich wieder zu Bewusstsein und bin offenbar unversehrt. Aus Angst, die schnell verblassenden Empfindungen zu verlieren, notiere ich sie, und es entsteht ein geschriebenes Durcheinander, das sie wie eine Beute zu greifen versucht. Der Rhythmus des Geästs wird vom Auf und Ab der Sätze übernommen, dessen Verzweigung von der Syntax. Meine Hand besteht nicht mehr aus 5 Fingern, sondern aus 4 Abständen zwischen 5 Fingern, als hätte ich von den Bäumen neben ihrer Art zu gehen auch die geriffelte Struktur des Basts übernommen.
Ja, toll. Toll, tolle Stelle.
Das stärkste, auch das größte Kompliment, das mir eingefallen ist für diese Prosa. Sie macht etwas wie Ovid. Ovid schreibt die Metamorphosen, da verwandeln sich Menschen, auch Halbgötter, Nymphen. Da verwandeln sich diese Menschen oder menschenähnlichen, deifizierten Vorfahren in Dinge der Natur oder in Tiere, in Zwischenwesen. So ist es auch bei der Claudie Unsinger. Ständig verwandelt sich da die Person in Dinge der Natur. Das können Pflanzen sein, das können Flechten sein, das können Moose sein, das können Tiere sein. Es ist, gibt es diesen Titel irgendwie, ein Buch der Verwandlungen auch? Es ist ein Buch der Verwandlungen. Und sie beschreibt, wie Ovid das ja nicht macht oder nur in Ansätzen macht, das in 1 oder 2 oder 3 oder 4 Sätze, bis sich dann langsam was weiß ich, Philemon und Baucis in zwei Bäume verwandeln. Das ist ein oder sind zwei Sätze dieser Verwandlungsprozess. Und sie widmet ihre ganze Beschreibung eine wunderbare, poetische, kraftvolle, sensible, ich kann es gar nicht genug loben, literarisches Können der Beschreibung dieser Anverwandlung in Dinge der Natur, Pflanzen oder Tiere auch.
Ja, ich würde auch sagen, Ovid war der erste Nature-Writing-Autor.
Ja.
Hat man damals noch nicht so genannt mit seinen Metamorphosen. Sie hat eine unglaubliche Sensibilität für diesen Blick oder diesen Blick einfach auch, um überhaupt die Natur so wahrnehmen zu können als etwas, was sich verwandelt. Das ist ja auch eine Frage der Perspektive. Und das finde ich auch ganz hervorragend und auch erstaunlich. Es gibt ja inzwischen im Nature-Writing eine ganze Reihe von Autorinnen und Autoren, die es ihr gleich tun, auf andere Weise natürlich. Niemand, den ich kenne, macht es so wie sie, auch vor ihr schon und nach ihr. Und sie probiert aus verschiedene Techniken, die wir auch von anderen Autoren kennen, aber verbindet das mit ihrer Sensibilität und vor allen Dingen mit diesem Genius Loci der Vogesen. Also ich denke hier zum Beispiel an J.A. Baker mit dem Buch über den Wanderfalken, The Peregrine, der über 10 Jahre hinweg beschreibt, wie die Wanderfalken über England hinwegziehen. Und da gibt es Szenen, wie er den Tieren in die Augen schaut, mit ihnen über den Blick kommuniziert. Das haben wir bei ihr auch zum Teil die stärksten Stellen, auch hier, wie sie die Augen von Tieren und diese Unklarheit beschreibt, ob es hier was für eine Art von Kommunikation es gerade gibt. Wir haben natürlich, du hast ihn am Anfang genannt, Thoreau mit Walden. Übernimmt sie, klingt immer so, als wäre es nachgemacht, aber es ist überhaupt nicht so. Sie nutzt diese Settings, um etwas draus zu machen. Thoreau hatte ja auch sich diese Hütte gemietet, aber nur, ich sage jetzt nur 2 Jahre, um dort zu leben. Sie macht es 60 Jahre lang. Sie überschreitet ihn, um den Umkreis, in dem er lebt, zu beschreiben, diese 10 Meilen. Und sie macht es auch, sagt es auch an manchen Stellen. Ja. Ich habe hier meine Insel von 13 Kilometern in den Bergen.
Und das ist gerade, was sie noch schafft als 80-Jährige, ja, zu Fuß.
Genau.
Ich schaffe das nicht mehr, ja, zu bewältigen.
Aber das Setting ist, ja, Thoreau, okay, oder Benoît Morisot. Das ist ein jüngerer Nature-Writing-Autor aus Frankreich, einer von den wenigen französischsprachigen Autoren, der Spur der Wölfe zum Beispiel folgt. Und das macht sie auch. Sie folgt den Losungen und den Spuren. Sie hat da ganz viele, dann hat sie Annie Dillard aus den USA mit diesem Timber Creek Buch zum Beispiel. Sie kriecht praktisch in den Boden, in die Pflanzen rein, um sie ganz nah zu sehen und um die kleinsten Details zu beschreiben. Diese Sensibilität hat sie auch übernommen und das ist sehr außergewöhnlich, dass wir hier so einen produktiven Umgang mit diesen ganzen Settings, die es aus dem Nature Writing gibt, finden können.
Vielleicht ein ganz kurzer Einschub an dieser Stelle, ein Mini-Exkurs, um einem Missverständnis vorzubeugen. Die Claudie Unsinger ist aber eben keine Autorin, die irgendwann mal zur Schafzucht in die Vogesen gezogen ist und dann sozusagen als naturtrübes Naturkind angefangen hat und schreiben gelernt hat, sondern von Anfang an als Tochter einer gebildeten Familie mit einem Vater, der Naturwissenschaftler war und einem Großvater, der selbst im Naturwort und seiner Benennung und den Dingen gelebt hat, indem er ein natursprachliches Lexikon herausgegeben hat. Das heißt, sie ist von Kindesbeinen an höchst ausgebufft, hätte ich fast gesagt, spezialisiert schon und erzogen und hochgebildet und wissenschaftlich in diesem Bereich tätig, sozusagen von Kindesbeinen an.
Ja, sie hat eine sehr stark literarisch geprägte Sensibilität für die Natur und sie weiß ganz genau, was sie tut. Also das ist auch nicht einfach Naturkind, sie ist vielleicht auch ein Naturkind. Sie ist
nicht ein Naturkind, das angefangen hat, mal zu schreiben.
Nein, überhaupt nicht. Sie weiß ganz genau und sie hat das auch alles gelesen, würde ich mal behaupten, weil die Referenzen auf diese Autoren, die ich gerade genannt habe, die kommen nicht wörtlich vor, aber manche werden ja, viele werden auch genannt, also nicht die, die ich genannt habe, aber sie hat das alles gelesen. Nur was sie macht, und das ist nochmal das ganz Besondere, wenn ich jetzt diese anderen, wenn ich Annie Dillard, Baker, Morisot oder Thoreau sehe, bei denen, die gehen nie diesen Schritt zu sagen, ich schaue den Menschen aus den Augen der Natur an, sondern das ist das, was sie macht. Das Nature Writing ist ein Versuch, die Natur aus ihrer eigenen Logik heraus zu beschreiben, mit möglichst wenig Voreinstellungen. Man könnte noch mehr dazu sagen, aber diesen einen Schritt, sich sozusagen in den Wald zu verwandeln und von dort aus
den Menschen zu betrachten,
ja, genau, das ist das, was sie tut.
Das ist die Einzigartigkeit, ja, die ich im Moment sehe von der Großartigkeit Claudie Unsinger, ja, und von ihrem Ansatz. Und das ist auch das, ja, im allerpositivsten Sinn Verrückte, das sie macht. Sie verwandelt sich in einen Hund oder in einen Hirsch, ja, oder in eine Hirschkuh oder verwandelt sich in einen Baum oder verwandelt sich in ein Moos, in eine Flechte, ja, und versucht zu imaginieren, jetzt mit den Augen des Hundes oder mit den Augen der Hirschkuh auf einen Menschen, vielleicht sogar auf sie selbst, auf die Menschen zu schauen und zu beschreiben und sich anzunähern und zu fragen, ja, und zu denken und zu fühlen, wie dieser Hund jetzt denkt, der mit seinen Hundeaugen oder dieses Stück Natur denkt, das mit seinen Naturgefühlen und Naturaugen auf die Menschen schaut. Das ist
das, was sie
wahnsinnig tun. Gewagt, aber auch wahnsinnig gut und glückt sehr, sehr oft hier.
Es ist sehr, sehr gewagt. Es gibt ja einen Grund, warum die anderen Autoren diesen Schritt nicht gehen, weil das könnte man auch als eine Art von Überheblichkeit bezeichnen, wenn man wollte. Sie schreibt sogar an einer Stelle, ich will diesem Hund, dieser Hündin Jess, nicht ihre Animalität absprechen, indem ich mich praktisch in sie hineinversetzt.
Das ist das Risiko.
Sie sagt, es war vielmehr so ungefähr, dass der Hund sich mir angenähert hat. Deswegen sagt sie auch, er liebt die Sprache so sehr. Also sie verdreht das sozusagen. Aber es ist natürlich sehr gewagt, diesen Schritt zu gehen, also praktisch das noch eins weiterzutreiben. Das ist ein hohes Risiko, das kann zum Kitsch werden. Das passiert aber überhaupt nicht bei ihr.
Und immer in schlechter Literatur, in schlechter Lyrik können wir es ja beobachten.
Wir können es sehen.
Es geht immer schief.
Und nur da nicht. Aber bei ihr nicht, weil sie bezieht aus dieser Verdrehung der Perspektive ihre poetische Kraft. Und sie kommt zu diesen Bildern, weil sie sich diesen Schritt traut zu tun. Deswegen kommt sie zu diesen sehr außergewöhnlichen, sehr originellen Blicken auf die Natur. Und das muss man ihr hoch anrechnen.
Sie setzt sich potenziell dem Vorwurf aus, dass ein böswilliger Kritiker dann sagt, ja, ja, liebe Claudie Unsinger, du machst aus dem Hund eine feministisch-ökologisch korrekte Wald- und Wiesenläuferin, nur um den Prix Femina zu kriegen, den sie für dieses Buch verhandelt hat. Aber das macht sie nicht wirklich. Und das Wahnsinnige ist ja, dass es eben hier glückt, dass es weder humanoide Überheblichkeit ist, mit der Natur umgegangen, auf die Natur reagiert, mit der Natur beschrieben wird, noch Kitsch, ist es nie Kitsch.
Nein, ist es nicht Kitsch. Was sie dann auch macht, also sie sagt ja auch an einer Stelle, sie kämpft gegen jede Form der Naturmystik, gegen jeden Universalismus an. Und das sind so kleine, so ganz, ganz kleine Abweichungen und Inkorrektheiten in diesem Text drin, wo man genau merkt, dass sie auf keinen Fall irgendwie ideologisch sein möchte mit diesem Nature Writing. Es gibt zum Beispiel ganz am Anfang, da sagt sie, da sitzen sie am Tisch und essen tatsächlich Fleisch. Das würde sich ja kein Nature Writing Autor trauen.
Und sie bekennt es
ja immer und sie noch sagt Fleisch sie, isst, ja. Fleisch ja oder nein, okay, da sind wir einfach inkonsequent. Ja, ja, das sagt sie einfach. Mhm. Das finde ich so mutig und so toll, dass sie das so sagt. Nicht, weil ich das gut finde, dass man Fleisch isst, aber sie will einfach dieser Ideologie, dieser Naturmystik entgehen damit. Sie fährt auch mit dem Auto da lang.
Sie sagt, sie kauft sich Buffalos. Scheußlichen Schuhe, ja, diese scheußlichen, 3 oder 5 oder 10 Zentimeter hohe Plateausohle. Noch eine über 80-Jährige. Ja. Das weiß ich ja nicht, ob die Claudie Unsinger als Autorin das macht. Es liegt nahe.
Egal. Sie bekennt sich dazu. Das finde ich ganz groß von ihr, dass sie das tut. Sie kauft sich ja auch dann so einen ganzen Stapel von Gender Studies Bücher an irgendeiner Stelle, versucht sie zu lesen. Und ich glaube, ich verstehe es überhaupt nicht.
Sie steht schnell im Regal, weil sie sozusagen die Ideologie, die Theorie gar nicht interessiert. Sie will ihr Ding machen und sie macht ihr Ding.
Ja. Das Einzige, wo man sagen könnte, da ist sie doch ein bisschen ideologisch, das ist so dieses Ökofeministische, wie man das auch nennt, dass man von so einer besonderen Beziehung von Weiblichkeit und Naturnähe ausgeht. Das kommt an ganz vielen Stellen vor. Die Eselin ist eine Eselin, der Esel ist eine Eselin, der Hund ist eine Hündin. Und sie sagt es an ganz vielen Stellen. Sie identifiziert sich zum Beispiel mit der mit der weiblichen Frucht der Herbstzeit losen. Da gibt es ganz viele Stellen, dann sagt sie ja, weil ich eine Frau bin, weil ich eine Frau bin. Das macht sie schon. Also ich finde, da ist so ein ökofeministischer Zug drin. Das will ich gar nicht beurteilen oder so. Das ist das Einzige, was mir so aufgefallen ist. Und das wird so deutlich, weil das ansonsten überhaupt völlig
unideologisch ist. Aber er ist aber so sparsam und fast so beiläufig, dass das er mir nicht auf die Nerven gegangen ist.
Es geht mir auch gar
nicht. Kann sie machen. Das. Sie hat also
macht das einfach. Das warum auch
nicht? Und es geht literarisch nicht schief.
Ja. Nein, auf keinen Fall. So. Und das ist auch interessant, vielleicht noch an der Stelle, als sie dieses Buch Bonbois hatte, herausgebracht hatte 1973, im Vorwort von Pierre Schrontjes, dem Wissenschaftler, dem sie übrigens dieses Buch Ein Hund an meiner Tafel widmet. Das ist ein belgischer Literaturwissenschaftler, der hat dieses Bonbois neu herausgegeben. Er schreibt, dass als das Buch Bonbon 1973 herauskam, Charlie Hebdo, diese Zeitschrift, gesagt hätte, ja, ganz toll, aber was ist daran so politisch? Stell dir mal vor, liebe Claudie, wenn das jetzt alle machen, was dann aus deinen Vogesen wird. Das ist kein politisches Projekt, was du machst. Das ist einfach Aussteigertum, haben sie ihr richtig vorgeworfen. Und da hält sie aber die Poesie als Politik entgegen. Also ihre Naturpoesie ist eine Form von Politik.
Da haben für mein Gefühl beide recht. Sie hat natürlich recht. Natürlich ist Poesie eine Politik. Ja, wie Glauben, wie Religion immer auch Politik ist. Ja, was die Kreuznacher Weinkönigin da auch immer sagen mag. Ja, wir waren bei diesem Punkt, dass sie eben auch eine Autorin ist und das auch zeigt und das in dem Buch immer wieder vorkommt, dass sie eben auch intellektuell und distanziert und ironisch und selbstkritisch, also kritisch gegenüber sich selbst und ihren Ideen und Einfällen eben auch ist, das eigene Schreiben reflektiert, ihre Situation als Autorin reflektiert, was oft funktioniert, indem es Krieg, also ihrem Gefährten, dazu geschrieben wird. Ich würde ganz gern mal um das sozusagen die Nüchternheit, mit der sie auch schreiben kann und die dann auch auftaucht und diesen Überschwang und diese wundervolle Naturanverwandlung ein Gegengewicht dazu bildet und zeigt, ja, ich bin eben nicht verrückt, sondern kann durchaus sehr klar denken. Was ich da versuche, ist ein philosophisch-literarisches Programm auch. Also, Seite 25. Ich war nie ein Hundemensch, übrigens auch kein Katzenmensch. Hunde waren immer Kriegsangelegenheit gewesen, alle umsichtig, edel zum Treiben einer Herde abgerichtet. Später hatten wir keine Herde mehr und die Hunde wurden zu arbeitslosen Freunden, die bei uns wohnten. Die Autorin wollte ihren Hund haben, einen letzten Hund, einen eigenen, setzte Krieg die Geschichte fort, wie um einen Bann zu brechen. Er sagte gern Autorin, fügte vor der letzten Silbe eine Pause von einem Bruchteil einer Sekunde ein. Ich mochte das Wort nicht. Krieg behauptete, das sei eine Generationsfrage. Alle jungen Frauen um die 20 sagten ohne großes Aufheben Autorin. Ich antwortete, das liege wahrscheinlich daran, weil man immer weniger las. Kein Kind las mehr. Alle waren ständig an ihren Smartphones und deshalb hätten die Bücher ihre Aura verloren. Die Autoren und Autorinnen sind zu Toren und Torinnen geworden. Denn genau das hörte ich durch die kurze Pause aus dem Wort heraus. Eine Unterkategorie zweigeteilt. Du wolltest also einen Hund für dich, sagte Krieg, den Faden wieder aufnehmend. Eine Sekretärin, um die Biografie der Sophie Uysinga zu schreiben. In dem Fall hättest du heute Abend keinen Hund treffen sollen. Sie bewundern einen zu sehr, sind zu loyal. Anerkennung ist ihnen viel zu wichtig. Sie können nicht ironisch oder grausam sein, was gegenüber einer Autorin aber nötig wäre. Hier bräuchte es eher einen eingebildeten Kater, der würde liebend gern deine Biografie schreiben unter dem Titel »Die wahre Geschichte meiner Hinde, wie sie sie noch nie gelesen haben«. Bei der Gelegenheit würde er sein eigenes Leben erzählen und deines vollkommen durcheinander bringen. Also da ist Witz, da ist Ironie, da ist Selbstdistanz und die Fähigkeit dazu, immer dann vorhanden, die mit solchen Passagen eben auch illustriert werden. Lass uns mal ein bisschen über die Form reden, also sowohl über die Form, in der dieses Buch organisiert, komponiert ist, und auch über die Sprache, über den Stil. Eigentlich ist es auf den ersten Blick ziemlich einfach komponiert. Am Anfang ein Hund kommt und am Ende verschwindet der Hund wieder. Und dazwischen sind eben diese Beschreibungen der Natur, der Tiere, der beiden Alten, dieses Lebens auf dem abgelegenen Bauernhaus, der Reflexion über Natur und Naturzerstörung aus, da haben wir noch nicht drüber geredet, des Altseins, was bleibt, über Schreiben, über Bücher, über Literatur. Es kommen immer wieder mal, vielleicht sollten wir das noch nachholen, auch so dystopische Bedrohungsängste rein. Das wird nie lange beschrieben. Das ist mal nur ein Satz oder zwei, drei, höchstens eine halbe Seite. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Das heißt jetzt nicht, dass es mir ausgesprochen missfällt, aber es macht mich auch nicht sehr glücklich. Es ist so ein eher diffuses Raunen über den Untergang der Welt im Grunde genommen. Und das ist natürlich, wenn man es vergleicht mit der wunderbaren Fähigkeit, mit der Natur beschrieben wird, steht da keine Fähigkeit, mit der die Zerstörung von Natur beschrieben wird, sondern das erschöpft sich dann in der Klage, im Jammern, im Schimpfen. Auch wenn das natürlich berechtigt ist, alles, was sie da sagt, stimmt, ja, klar.
Also es gibt keine Poesie der Apokalypse bei ihr. Genau. Es gibt eine Poesie der Natur, aber keine Poesie der Apokalypse. Das ist etwas, was sie nicht sprachlich so interessiert. Das bringt sie ein als so ein Gegenpol, als den Zustand der Welt, der sich in den 60 Jahren, die sie dort ist, auch verändert hat. Deswegen meinte ich auch am Anfang, als wir kurz gesprochen hatten über ihren literarischen Werdegang. Es ist ja dieses erste Buch 1973, Bonbois, jetzt wieder aufgelegt worden. Für mich bilden die beiden so ein bisschen eine Klammer. Sie beschreiben ein ähnliches Setting, nur jetzt eben aus dem Altern heraus, ihrem persönlichen, das aber auch dafür widersteht, dass die Welt mit ihr praktisch apokalyptisch gealtert ist. Und die Szene, die du ganz am Anfang, die Einstiegsszene des Romans, die du gelesen hast, das ist ja schon so eine postapokalyptische Welt. Da sind die Trümmer und das Chaos. Aber im Buch selber wird das immer wieder, dieses apokalyptische Geraune, wie du es nennst, und da würde ich dir auch zustimmen, immer wieder konterkariert von so einem Moment, wo das Glück am Leben zu sein plötzlich wieder aufspringt. Ja, ich könnte eine Stelle vorlesen, oder zwei Stellen sind es eigentlich, die so ziemlich am Anfang und am Ende des Buches stehen, sind beide sehr kurz. Da kann man das schön miteinander vergleichen. Die eine Stelle ist ziemlich am Anfang, Seite 35. Das ist jetzt genau das, was du sagst. Mit einem Schlag kam uns die Welt irreal vor, als wäre unser Unterbewusstsein unter freiem Himmel explodiert. So schnell hatte sich alles verändert. Das Schlimmste konnte von einem Augenblick auf den nächsten eintreten. Es war schon da. Plötzlich fanden wir uns in einer Welt menschlicher, tierischer, pflanzlicher Massengräber wieder. Nichts Neues, aber jetzt im Schnelldurchlauf. Eine Zeit globalen Schreckens. Wer konnte dem entkommen? Niemand. Undenkbar, dass es ein Entkommen gab. Es gibt keine Lösung, und jetzt heißt es 245. Und nicht nur dort. Eines Morgens öffnete ich die Tür zur Wiese und zu einer Art geistigem Surren. Nein, es waren Bienen. Ein akustisches Glühen, das Glühen der Welt. Seit jeher erfüllt es die Welt mit seinem Schimmern. Ich dachte, nein, ich bin noch nicht deprimiert genug, um mit Ironie umgehen zu können. Die Trümmer der Welt sind mir noch nicht fern genug, auch wenn es wirklich fantastisch ist, keine Illusionen mehr zu haben. Ja, Ironie ist etwas Fantastisches. Ich wäre gern ein ironischer Systemkritiker gewesen. Aber noch nahm ich in der Welt einen Widerhall wahr, einen Glanz, ein Schaudern, woran ich hing und womit ich zutiefst verbunden war. Wie inmitten der Trümmer das Palimpsest eines Paradieses, das nur entziffert werden musste. Da finde ich, kommt es schön
raus. Es ist einfach eine wunderbare Sprache. Es ist aber nicht die Sprache von der Claudie Unzinger, denn was du gelesen hast, ist ja Deutsch. Sie hat es auf Französisch geschrieben. Ja. ich frage dich gleich, denn ich habe es nicht in Französisch angeschaut. Das spricht dafür, dass die Übersetzerin großes Kunsthandwerk betreibt. Die ist Timea Tanko, die aus dem Ungarischen, glaube ich, und aus dem Französischen übersetzt hat. Also das scheint eine verdammt gute Übersetzung zu sein. Hast du im französischen Original herumgelesen? Wie ist es sprachlich? Was ist die Sprache des französischen Originals?
Claudie Unzinger lässt sich von Wörtern, von der Etymologie von Wörtern inspirieren und sowas lässt sich ja ganz schwer in die Fremdsprache übersetzen. Sie hat einen sehr ausgesuchten Stil, sie scheint mit der Pinzette ein Wort ans andere zu setzen und das ist im Deutschen schwer. Also der Duktus, den kriegt sie nicht so rüber, aber das ist auch nie so bei französischen Büchern. Aber sie hat es ganz hervorragend übersetzt, nach meiner Meinung. Sie hat für viele verzwickte Fälle gute Lösungen gefunden. Du hattest vorhin die Stelle mit Autorin. Und im Französischen ist es écrivain oder écrivain, also das Weibliche. Und wenn heißt ja auch so viel wie eitel oder vergebens. Also écrivain ist der eitle, vergebens Schreibende oder die Autorin. Und das hat sie sehr schön mit Torinnen übersetzt. Ja. Das fand ich sehr schöne Lösung. Da hat sie mehreres, wo sie das richtig gut gemacht hat. Es gibt auch eine Stelle, die ist auch voller Wortschöpfungen. Die ist zufällig die gleiche, die sie auf dem Buchumschlag hinten angeben. Also ich zitiere mal ganz kurz nur so zwei, drei Worte. Da beschreibt die Figur, also die weibliche, diesen Hund. Yes. Sie sagt dann, auf den Hund bezogen, ihre Freude in fröhlicher Tollerei gefiel mir, ich mochte ihre Überspanntheit. Der Gedanke, dass wir der Welt etwas Frohsinn hinzufügten, rührte mich. Etwas Unanständigkeit, Unkorrektheit, Ausgefallenheit, Verrücktheit, eine sagenhafte Verspieltheit. Selbst wenn man kein Französisch kann, kann man sich hier vorstellen, was für merkwürdige, gesuchte Wörter das im Französischen waren. Zum Beispiel hat sie das Wort für sagenhafte Verspieltheit, ist im Französischen Fabifutrak. Es gibt Futrak, was eigentlich nicht übersetzbar ist. Das ist schon sehr verrückt und exzentrisch. Und dann kommt noch Fabifutrak dazu. Das ist so fabulös. Daraus macht dann die Übersetzerin fabelhafte Verspieltheit. Finde ich ganz großartig, wie sie das tut. Es gibt so ein paar kleine Sachen, da muss man sagen, okay, wenn man es ganz genau liest, an einer Stelle heißt es in so einer apokalyptischen Stelle Le monde a basculé, also die Welt ist in sich zusammengefallen, ist niedergegangen. Das übersetzt sie mit einem Hamlet-Zitat, die Welt ist aus den Fugen. Ja, das verstehen wir, aber es ist nicht,
genau das Gleiche. Sagt, ja.
Und dann gibt es Sachen, die können wir natürlich nicht übersetzen. Einmal heißt es Le grand volume vide où nous vivions, also das große Volumen, der große Innenraum, in dem wir leben, gemeint ist das Haus. Aber Volume ist ja auch ein Buch, der Innenraum eines Buches. Das sind so kleine Dinge, aber das kann sie nicht übersetzen. Ich finde, sie hat es ganz toll gemacht. Also es ist eine sehr gut lesbare Version. Die deutsche Sprache ist komplexer, als es im Französischen ist, aber das lässt sich einfach nicht vermeiden. Also ich finde es sehr, sehr gelungen.
Fazit? Gibt es ein Fazit? Ja, es ist ein ganz wunderbares Buch, ein sehr gutes Buch, das man den deutschen Leserinnen und Lesern unbedingt empfehlen muss. Leute, liest es unbedingt. Und es ist zu hoffen, dass dann eben weitere Bücher von Claudie Unzinger übersetzt werden. Ich weiß es nicht, ich wage keine Prognosen. Ihre Naturbeschreibungen, ihre Naturanverwandlungen, würde ich lieber sagen, gehören zum Besten, was ich kenne. Es gibt an wenigen Punkten leise Kritik, wo ich da mir gewünscht hätte, dass ein Lektor diese Stacheln zieht, aber vielleicht jucken sie auch mich und andere Leser eher wach und halten dazu an, über das Buch noch mehr nachzudenken und nachzuschreiben auch. Ich weiß nicht, Uli, wie ist es dir gegangen? Du hast es vorher, glaube ich, nicht gekannt, ne?
Nee, ich gestehe es hier ein. Ich habe Claudie Unzinger nicht gekannt und es ist eine wirkliches Glück gewesen, sie zu entdecken. Dank dir, Theo.
Dank Rowohlt.
Also das Buch ist ja im Deutschen kaum besprochen worden. Also man musste schon suchen, um es zu finden, oder man musste seine Kanäle haben, um es zu finden. Es hat in Frankreich ja diesen Prix-Féminin bekommen und mit sehr, sehr vielen guten Kritiken und so weiter natürlich bei diesem Preis. Aber in Deutschland
Deutschlandfunk, SR, Südwestrundfunk, ja. Aber alles 10 Minuten Maximum. Ja,
10 Minuten, genau.
Selbst Arte hat auf Deutsch über die Clodion-Singer, ich weiß gar nicht, wie alt das ist, es ist nicht neu, ja, 14 Minuten zustande gebracht, wo sie selbst gar nicht drin auftritt, nur ihr Bruder.
Genau, also sie ist wirklich zu entdecken. Gerade dieses Bonbon von 73 könnte ich mir fast vorstellen, man muss es ein bisschen kontextualisieren, nicht einfach so, man muss es erklären, dass man das noch ins Deutsche übersetzen könnte, aber vielleicht wird ja jetzt das ganz Neue übersetzt, ich weiß es nicht. Wäre ihr auf jeden Fall zu wünschen, es ist auch den Deutschen, wäre es zu wünschen, dieses Glücksgefühl zu haben von weiteren Texten von ihr.
Ich würde ganz gern kurz vorm Ende eine Stelle vorstellen. Ich musste auch manchmal darüber lachen, wie sehr ich das Gefühl für Konventionen verloren hatte. Denn oft widerstand ich nicht, antwortete einer der beiden Zungen mit meiner. Also da liegt sie mit Greg, ihrem Gefährten, und mit dem Hund im Bett und es geht ein bisschen durcheinander. Ein flotter, nicht unhündischer Dreier, woraufhin dem Wesen, das ich küsste, ein Schauer über den ganzen Körper lief. Und als es wieder zu Atem kam, trat es aus der Stummheit des Tieres und sagte, das war ein richtiger Kuss von früher, als wir jung waren. Bis wohin hatten wir die Barriere, die unsere biologischen Spezies voneinander trennt, geöffnet? Uli, wir sind genau bei dem, worüber wir vorher geredet haben, was das Wesen ihres Nature Writing ausmacht. Bis wohin hatten wir die Barriere, die unsere biologischen Spezies voneinander trennt, geöffnet? Stand sie nur einen Spalt breit offen oder sperrangelweit? Wir küssten und umarmten uns alle drei. Wie weit gingen wir in unseren Beziehungen? Ich möchte hier kein moralisches Urteil über die verschiedenen Beziehungen zwischen Spezies aussprechen. Nun, unsere Liebe machte vor dem Geschlechtlichen Halt. Wir hatten die Tür nur einen Spalt geöffnet. Wir blieben bei der kindlichen Zuneigung, bei den Kindern, die wir waren. Wie schon gesagt, mochte Jess an mir am meisten meinen Mund. Und das, was sie daran besonders wertvoll erschien, war meine Sprache. Und es nicht nur, wenn ich sie sprach. Nahm sie etwa nicht sofort meinen Platz am Schreibtisch ein, sobald ich diesen verließ? Drückte sie sich, wenn ich mich setzte, nicht nah an mich, dass sie spürte, dass ich mich in bewundernswert menschliche Gebiete vorgewagt hatte, deren Hüterin sie, wie man so schön sagt, seit Menschengedenken war? Also stellte ich gegenüber meinem Stuhl einen Sessel, auf den sie hinaufsprang und zur Begleiterin meiner Konzentration wurde, den ausgestreckten Hals auf meinen Papieren liegend. Denn ich hatte mich intensiv an die Arbeit gemacht, ordnete, sortierte, plante die Kapitel. Es war ein richtiges Bauwerk, bei weitem kein Schloss, eher eine Art Hütte. Doch erhoffte ich mir viel von diesem bescheidenen, bekleinen Beschwörungsritual und sagte mir, vielleicht wird es ja funktionieren. Das Ende der Welt ist noch nicht gekommen. Das ist erst ein Vorgeschmack. Man muss es versuchen. Und ich versuchte alles und saß an meinem Tisch wie in einer Hundehütte. Dann sprach ich den Gedanken laut aus, wie in einer Hundehütte. Kam er daher, dass ich einen Hund an meiner Tafel hatte? Auf jeden Fall wurde mir klar, dass wir nicht für die anderen schreiben, auch nicht für die Nachwelt, gegen den Tod oder im Angesicht der Ewigkeit, nicht aufgrund der Schönheit der Handlung oder um von einem Verlust zu sprechen, der uns geprägt hat. Nein, wir schreiben aus dem einfachen Grund, weil die Sprache in uns eingezogen ist. Das erschien mir ein offensichtlicher Gedanke zu sein, der nichts Glorreiches an sich hatte.
Wir sind nichts anderes als eine Hütte, dachte ich, eine Hundehütte. Und dieser Hund, der ich nicht bin, der aber in mir nicht aufhört zu reden, heißt Logos. Er spricht mit meinen Worten und man kann nichts gegen ihn ausrichten. Er übt die Herrschaft aus. Das ist biblisch. Kann man gegen den, der seinen Monolog mit unseren Worten hält, der uns benutzt, uns domestiziert, etwas ausrichten? Gegen den, der nur um des Sprechens willen spricht, kann man gegen seine Logorö ankommen? Kann man etwas anderes sein als die Hundehütte der Sprache, die in uns, in unseren Worten, Selbstgespräche führt? Das wird niemand sagen können. Uli, ich danke dir, dass du da warst, dass du so weit von Marburg gekommen bist und so viel gescheite Dinge als Romanist über die Gloria Hunsinger doch sagen kannst. Viel mehr, als man im Internet auf Deutsch finden kann. Vielen Dank.
Ja, danke. Es war mir ein großes Vergnügen.
Das war podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit einer Folge über Ein Hund an meiner Tafel von Claudie Hunsinger. Roman steht auf dem Titel, es ist ein autobiografisches Buch, aus dem Französischen übersetzt von Timea Tanko, erschienen bei Rowohlt.